Hi, das hier ist eine neue Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Als Pontes-Institut bauen wir Brücken zwischen Denken und Glauben. Und das bedeutet, dass wir uns kritischen Anfragen stellen, die unsere Gesellschaft an den christlichen Glauben hat, und unser Bestes geben, diese gut zu beantworten. Heute geht es um die Frage, ob Gott nicht einfach nur Illusion ist, also ob gläubige Menschen sich einfach aus Wunschdenken und Sehnsucht diesen Gott ausmalen. Meine Kollegin Julia hat sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt und ihre Gedanken dazu kannst du dir jetzt anhören. Viel Spaß mit der Folge.
Auch von mir herzlich willkommen bei der dritten Folge der dritten Staffel von Kopfknistern. Wir beschäftigen uns mit den großen Anfragen, die man so an die ganze Sache mit Jesus und dem Christentum und Gott haben kann. Und die große Frage heute ist, ist Glaube nicht eigentlich nur irgendwie eine Einbildung, so eine Wunschvorstellung? Ich bin Theologin und Christin und wenn ich mit Leuten darüber ins Gespräch komme, dann schauen mich Menschen häufig so ein bisschen mitleidig an und sagen, ist ja schön, wenn dir das hilft mit dem Glauben. Oder ein bisschen krasser, vor einiger Zeit habe ich mit jemandem längere Zeit diskutiert und dann sind wir irgendwann darauf gekommen, dass ich eben an Gott glaube. Und dann guckt die Person mich an und sagt, ach krass, bis gerade eben dachte ich, dass du einigermaßen intelligent bist. Da dachte ich, das ist ja schön, dass ich diese Illusion der Intelligenz die letzten paar Stunden unseres Gesprächs aufrechterhalten konnte. Aber was ja dahinter steckt, ist die Annahme, dass Religion doch eigentlich mehr so eine Krücke für Leute ist, die eben nicht stark genug sind, die nicht alleine durchs Leben kommen. Die brauchen irgendwie so einen Glauben an Gott, um sich über die Ungewissheit der Existenz hinweg zu trösten, irgendwie so der Realität zu entkommen. Religion als Wunschdenken. Das ist ja ein sehr bekanntes Argument, das zuerst vorgebracht wurde von Feuerbach, sehr bekannter deutscher Religionskritiker und Philosoph. Der hat das zuerst so formuliert, dass er sagt, die ganzen Wünsche, die der Mensch so hat, die irgendwie nicht realisierbar sind, von Unsterblichkeit und Allmacht, die projiziert doch der Mensch auf Gott. Also Gott ist gar kein reales Wesen, sondern eben so ein Fantasieprodukt. Das Ganze wurde dann später aufgenommen von Freud. Der hat auch Feuerbach studiert und der hat das Ganze psychologisch gedeutet und schreibt Folgendes. Religiöse Vorstellungen sind nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens, sondern es sind Illusionen, die Erfüllung des ältesten, stärksten und wichtigsten Wunsches der Menschheit. Und wie immer bei Freud, damit meint er natürlich die Hilflosigkeit, die wir haben und wir sehnen uns nach dem Schutz der Liebe, die nur der Vater uns geben kann. Also der Mensch ist irgendwie schutzlos, hat den Wunsch nach einem Übervater im Himmel, der alles in der Hand hält und er schafft darum Gott nach seinen eigenen Bedürfnissen, um irgendwie gegen die Ohnmacht und die Angst zu helfen. Marx hat das Ganze dann später soziologisch gedeutet und spricht von Religion als Opium des Volkes. Also das dient eigentlich nur dazu, die Leute ruhig zu stellen, damit sie sich nicht auflehnen gegen die Ungerechtigkeit und ist damit auch ein Machtinstrument. Später hat man da gesagt, naja, wahrscheinlich kann man Religion irgendwie die Entstehung evolutionär erklären. Also das war hilfreich in der evolutionären Entwicklung, zum Beispiel für den Zusammenhalt der Gesellschaft oder auch für die Erklärung von gewissen naturwissenschaftlichen Phänomenen. Aber heute leben wir im 21. Jahrhundert, wir sind aufgeklärt, da ist Religion eigentlich total irrelevant. Also wir kommen mit unseren Problemen selbst klar und wissenschaftlich ist das Ganze eh überholt. Wir wissen heute zum Beispiel, wie der Donner entsteht. Wir brauchen da nicht Thor, den Donnergott, um das Ganze zu erklären. Ich habe schon gesagt, ich bin Christin und Theologin. Da ist ja die Frage, was mache ich mit all dem und warum glaube ich trotzdem an Gott, wenn ich doch eigentlich wissen könnte, dass es alles nur eine Illusion ist. Also zuerst muss ich sagen, dass ich natürlich total Feuerbach zustimme. Also nur weil irgendwie eine Vorstellung meinen Wünschen entspricht, heißt es ja noch lange nicht, dass das wirklich existiert. Also zum Beispiel nur weil ich irgendwie pinke Elefanten total toll finde und riesen Jubel in mir habe, wenn ich an die denke, heißt es ja noch lange nicht, dass ich die sehe, wenn ich auf eine Safari gehe. Aber spannenderweise, man kann das Ganze ja auch umdrehen. Also nur, weil der Gedanke an tolle Schweizer Schokolade mein Herz erfreut und meinen Magen, heißt es noch lange nicht, dass die nicht existiert. Und davon überzeuge ich mich regelmäßig. Also nur, weil etwas meine Wünsche befriedigt, heißt es ja nicht, dass es existiert oder dass es nicht existiert. Ob ich etwas angenehm finde oder was eben meine emotionale Reaktion auf etwas ist, sagt nichts über die reale Existenz dieser Sache oder dieser Person. Und das heißt, das Argument der Projektion kann man eigentlich in beide Richtungen verwenden. Also man könnte ja auch sagen, Jemand glaubt nicht an die Existenz Gottes, weil das vielleicht angenehmer für ihn ist. Weil er, wie Manfred Lütz, deutscher Theologe und Psychiater, sagt, vielleicht haben wir den Wunsch nach der sturmfreien Bude. Also auch der Atheismus könnte ja eine Illusion oder Wunscherfüllung sein. Thomas Nagel ist ein amerikanischer Philosoph aus New York und er spricht sehr offen über seine Abneigung gegen die Gottesidee. Er sagt, ich will, dass der Atheismus wahr ist. Und es beunruhigt mich, dass manche der intelligentesten und bestinformiertesten Menschen, die ich kenne, gläubige Menschen sind. Es ist nämlich nicht nur, sagt er, so, dass ich an Gott nicht glaube und natürlich hoffe, dass ich mit diesem Glauben richtig liege, sondern, und das finde ich voll interessant, ich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich möchte nicht, dass das Universum so ist. Bin ich erstmal super ehrlich, weil er sich bewusst ist, ja, wenn man Feuerbachs Argumentation folgt, könnte man eben auch sagen, der Atheismus ist eine psychologisch erklärbare Projektion. Und da gibt es ja viele Gründe, warum man nicht wollen will, dass es sowas wie einen Gott gibt. Also vielleicht hat man schlechte Erfahrungen gemacht mit Christinnen und Christen. Neulich habe ich noch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich bin tief missbraucht worden in der Schule, wo ich war, katholische Schule. Und sowas hören wir ja immer wieder. Und natürlich will man dann nicht zu so einem Gott gehören, dessen Leute sowas tun. Oder vielleicht haben Leute ganz düstere Vorstellungen von Gott. Hitchens hat mal gesagt, Gott ist wie der Diktator von Nordkorea, ein Hitler im Himmel, ein Stalin, naja, das funktioniert jetzt auf Deutsch nicht, a Stalin in the sky. Und natürlich will niemand, dass so eine Kreatur existiert. Also es gibt alle möglichen verständlichen Gründe, warum man sagen kann, ich will nicht, dass Gott existiert, aber auch da, unsere Gefühle und unsere Wünsche geben uns ja eben keinen Hinweis darauf, ob etwas existiert oder nicht. Man könnte mit Freud sogar sagen, dass es doch sehr interessant ist, dass manche der bekanntesten Atheisten, also Nietzsche, Feuerbach, Freud, sehr negative Beziehungen zu ihren Vätern hatten. Und in der Psychoanalyse könnte man sagen, naja, die haben halt die Wut auf ihren irdischen Vater projiziert auf ihren himmlischen Vater. Also ich will nicht sagen, dass das bei allen Atheisten so ist, aber es zeigt lediglich, dass das Argument eben in beide Richtungen verwendbar ist und dass es bei der Frage nach der Wahrheit nicht hilft. Interessanterweise hat Freud auch in einem Brief an einen Freund schon zugegeben, dass er die christlichen Quellen gar nicht eingehend studiert hat, sondern seine Meinung schon vorher feststand. Der schreibt da, ich kenne das Ergebnis schon, meine Intuition sagt es mir. Das klingt für mich jetzt nicht unbedingt nach sauberem akademischen Arbeiten. Und Fritz Meerwein, der die psychoanalytischen Schriften von Freud studiert hat, der nennt Freuds Werk darum weit eher ein Bekenntnis als die Frucht wissenschaftlicher Erkenntnis. Das fand ich total spannend. Auch schon zu seiner Zeit wurde Feuerbach von Zeitgenossen kritisiert. Eduard von Hartmann, Philosoph aus der gleichen Zeit wie Feuerbach, sagt, es ist absolut wahr, dass nichts existiert, nur weil wir es uns wünschen. Also das Gleiche wie mit der Schokolade und den pinken Elefanten. Aber es ist nicht wahr, dass etwas nicht existieren kann, wenn wir es uns wünschen. Beispiel Schokolade. Feuerbachs ganze Religionskritik und sein Atheismus jedoch basieren auf diesem einen Argument, ein logischer Fehlschluss. Das fand ich spannend, ein logischer Fehlschluss. Dann muss ich auch sagen, dass es auf mich manchmal einen ziemlich arroganten Eindruck macht, wenn Leute sagen, ah, die ganzen religiösen Menschen oder Christinnen und Christen sind eben auf psychologische Tricks hereingefallen. Also das nimmt ja an, dass die Person, die das sagt, irgendwie frei ist von psychologischen Einflüssen und beansprucht, dass diese Person das Ganze halt objektiv bewerten kann, während die religiösen Leute, die ja, wenn man die Weltbevölkerung sich anguckt, immer noch die Mehrheit sind, irgendwie geblendet sind. Und da frage ich mich, welche Legitimation hast du denn eigentlich dafür? Und ist das nicht doch irgendwie auch arrogant? Neulich habe ich einen Blog-Kommentar gelesen, da war so eine Diskussion zwischen religiösen und nicht religiösen Menschen und einer schrieb, anders als du brauche ich Religion nicht, um irgendwelche Lücken in meinem Leben zu füllen. Mein Leben ist glücklich und erfüllt, weil es in der Realität gegründet ist und auf wissenschaftlich bewiesenen Fakten beruht. Und das ist ja so ein Gegensatz, von dem viele ausgehen, also entweder du bist neutral und objektiv und wissenschaftlich, dann bist du Atheist. Oder du bist eben religiös und das bedeutet, du bist subjektiv und voreingenommen, von Emotionen gesteuert und irgendwie unwissenschaftlich. Abgesehen davon, dass das eben schon ganz schön arrogant daherkommen kann, übersieht das auch, dass der eigentliche Konflikt gar nicht zwischen Glaube und Wissenschaft ist. Das sind ja zwei unterschiedliche Ebenen. Also das eine ist eine akademische Disziplin und das andere ist eben eine Weltanschauung. Und jeder und jede, die Wissenschaft betreibt, hat eine Weltanschauung. Davon hat Chris auch schon in der allerersten Folge dieser Staffel gesprochen. Der Gedanke von der neutralen Wissenschaft ist also eigentlich ein Mythos. Wir haben alle irgendwie eine Brille auf, alle eine Weltanschauung. Und wir haben alle gewisse Annahmen, die wir nicht hinterfragen, sondern die wir voraussetzen und mit deren Hilfe wir die Realität erklären und Fakten interpretieren. Und ich finde das total wichtig, da eben ehrlich zu sein. Da müssen religiöse Menschen ehrlich sein, aber auch nicht religiöse Menschen. Der Wissenschaftsjournalist Gordy Slack schreibt dazu in The Scientist: Ich glaube, dass eine materialistische Erklärung für die Entstehung des Lebens gefunden werden wird. Aber, sagt er, diese Zuversicht kommt von meinem Glauben, dass die Wissenschaft dazu fähig ist, die Geschichte des Lebens auf ausschließlich materialistische bzw. naturalistische Weise, also ohne Gott, zu erklären. Mein Glaube ist gut begründet, aber es ist immer noch Glaube. Das finde ich super ehrlich, wenn jemand so offenlegt, das ist meine Weltanschauung. Und dann finde ich das auch fair und dann kann man gut darüber diskutieren. Also der Konflikt, haben wir schon gesagt, besteht nicht zwischen Glaube und Wissenschaft, sondern zwischen zwei Weltanschauungen, nämlich zwischen Theismus und Atheismus. Jeder hat eine Weltanschauung. Man könnte also eigentlich sagen, jeder hat irgendwie eine Krücke, wenn man das denn Krücke nennen will. Und dann, was ich auch noch als vierten Punkt total interessant finde, ist die Definition von Glaube. Für viele Menschen bedeutet Glaube ja irgendwie etwas blind glauben. Ein Freund von mir war neulich beim Friseur und dann sind sie so ins Gespräch gekommen und dann sagte die Friseurin: Mich beeindruckt ja dein starker Glaube. Und dann hat der Bekannte gesagt, was ist denn Glaube für Sie? Und daraufhin sagte die Friseurin: Glaube ist für mich die Fähigkeit, Dinge für wahr zu halten, die es nicht gibt. Also im Prinzip hat sie zu ihm gesagt, ich bewundere deine Fähigkeit, an Dinge zu glauben, die nicht existieren. Normalerweise würden wir jetzt jemanden, der an was glaubt, was nicht existiert, verrückt nennen. Also sagt sie im Prinzip, ich bewundere dich dafür, dass du verrückt bist. Nicht so das coole Kompliment. Freud sagt ja eigentlich genau das Gleiche. Also wenn er sagt, Glaube hat nichts mit Erfahrung zu tun und auch nicht mit vernünftigem Denken. Das ist aber der genaue Gegenteil von dem, wie Christen und Christinnen Glauben definieren. Auf Griechisch, und das Neue Testament ist ja auf Griechisch verfasst, heißt Glaube nämlich Pistis und das bedeutet eigentlich Vertrauen. Also ich baue mein Leben auf etwas, weil ich überzeugt davon bin, dass es wahr ist. Glaube ist kein blinder Glaube, sondern der braucht guten Grund. Ich brauche Argumente, die mich emotional und intellektuell überzeugen. Also es muss für mich sowohl Endresultat meines Denkens als auch Grund meiner Erfahrung sein. Der christliche Gott ist kein Gott der Lücke. Also wir brauchen irgendwie Liebe und Schutz und zack, irgendwie Gott. Es gibt Sachen, die wir nicht erklären können. Zack, nehmen wir Gott daher. Weil dann wäre der ja total austauschbar. Also wenn sich eine Lücke schließt, dann ist Gott überflüssig. Aber der christliche Gott oder die Vorstellung vom christlichen Gott ist so, dass Gottes Existenz eben nicht abhängig davon ist, ob jemand ihn braucht oder ob jemand an ihn glaubt, sondern dass es ihn ganz unabhängig von all dem gibt, dass er der ist, der hinter allem steht. Im Christentum gehören also Glauben und Denken zusammen. Eben nicht, ich denke, also bin ich hier falsch, sondern ich denke und darum glaube ich. Ein weiteres Argument gegen die Annahme, dass Christentum Wunscherfüllung ist, ist auch, dass das Christentum die Wünsche von ganz vielen Leuten eigentlich überhaupt nicht erfüllt. Also wenn Glaube irgendwie so eine Krücke ist, dann müsste man ja sagen, gut, wenn ich das kriege, dann macht das mein Leben irgendwie leichter und einfacher. Ich treffe aber immer mal wieder Menschen, die aus ganz anderen Erdteilen kommen, zum Beispiel vor einiger Zeit ein Pastor aus Eritrea, der gesagt hat, meine Frau und mein Kind sind umgebracht worden, weil ich Christ bin. Und die Leute wollten mich zwingen, meinen Glauben aufzugeben, aber ich konnte das nicht, weil ich so überzeugt davon bin, dass das wahr ist. Ich kenne viele Leute, die Christen und Christen geworden und geblieben sind, weil sie davon überzeugt sind, ja, das ist intellektuell redlich und emotional erfüllend, auch wenn es das Leben schwieriger macht. Und das stimmt, Christsein, das kostet was. Jesus sagt so krasse Sachen wie, folgt mir nach und nehmt euer Kreuz auf euch, liebe deine Feinde, verkauf alles, was du hast und gib das den Armen. Steh auf für Wahrheit und Gerechtigkeit, auch wenn dich das das Leben kostet. Und mal ganz ehrlich, wenn man Gott erfinden würde, damit es uns irgendwie gut geht und wir uns gemütlich fühlen, glaube ich, würde man nicht einen Gott erfüllen, dessen Gebote so krass sind, sondern eher jemanden, der halt wie so ein Opa im Himmel ist, der ab und zu mal Süßigkeiten runterschmeißt. Wenn wir jemanden brauchen, der stark für uns ist, so wie Freud und Feuerbach das ja behaupten, warum dann ein Gott, der elendig am Kreuz stirbt? Ein Theologe hat mal gesagt, das Kreuz durchkreuzt alle menschlichen Allmachtsfantasien. Christliche Vorstellung von Gott ist also das Gegenteil von dem, was Menschen sich ausdenken würden. Er erfüllt in ganz vielem eben nicht unsere Träume, sondern hinterfragt sie und dreht sie sogar um. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es etliche Leute gibt, die eher unwillig Christinnen und Christen geworden sind. Weil es eben kein Gott ist, der eine Lücke gefüllt hat. Ein Freund von mir war lange Atheist und hat gesagt, ich bin an die Uni gekommen und habe die christliche Gruppe da aufgesucht, weil ich die bekehren wollte. Also ich wollte denen mal sagen, wie dumm das eigentlich alles ist. Aber das Gegenteil ist passiert. Er ist irgendwann intellektuell und emotional davon überzeugt worden, dass die Sache mit Jesus stimmt. C.S. Lewis, Literaturprofessor in Cambridge und lange auch in Oxford gelehrt, dem ist es so ähnlich gegangen und der hat gesagt dann später, ich bin nicht religiös geworden, weil mich das glücklich macht. Ich wusste schon immer, dass das eine Flasche Portwein tun würde. Also auch er sagt, das hat nicht irgendwelche Lücken in mir gestillt, sondern ich bin durch Nachdenken davon überzeugt worden, dass es tatsächlich die Wahrheit ist. Okay, wenn das so ist, was gibt es dann aber für Hinweise, für gute Gründe, warum man vielleicht doch an Gott glauben könnte? Chris hat in der vorletzten Folge schon ein paar genannt. Da ist das Argument aus der Wissenschaftsphilosophie und die Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Also was hat es knallen lassen? Oder die Frage nach der DNA und der Information. Ich will noch ein weiteres Argument dazulegen. Das kommt uns aus der Sozialanthropologie. Und das ist so, dass die Soziologen sagen, dass es eigentlich in jeder originären Kultur, die wir kennen, eine Vorstellung von Transzendenz gibt. Also wir kennen keine Kultur, wo es nicht irgendeine religiöse Vorstellung gab oder gibt. Im 20. Jahrhundert haben die Soziologen vorhergesagt, dass die Religionen bald aussterben werden, eben weil sie gesagt haben, naja, wir brauchen Gott jetzt nicht mehr und wir können die Religion ersetzen durch Wissenschaft. Aber interessanterweise haben sich diese Prognosen nicht erfüllt. Obwohl die Leute immer gebildeter werden, kann man weltweit sehen, also wenn man das ganz global betrachtet, dass sie gleichzeitig auch immer religiöser werden. Warum ist das so? Wenn es keinen Gott gibt und er eine Illusion ist, dann ist Feuerbachs Argument natürlich eine super Erklärung, warum Menschen trotzdem an etwas Übernatürliches glauben. Also ja, das ist eine Erklärung dafür, wenn es keinen Gott gibt. Aber, und das hat ja Hartmann schon gesagt, sie ist eben kein Beweis gegen die Existenz Gottes. Der Atheismus, dass es Gott nicht gibt, das wird schon vorausgesetzt. Feuerbach und Freud haben also ihre Brille schon auf. Sie haben den Atheismus sozusagen vorausgesetzt und geben jetzt einen Erklärungsversuch, warum der Mensch trotzdem an Gott glaubt. Und darum sagt Hartmann ja, das ist ein logischer Fehlschluss, weil er voraussetzt, was es selbst beweist. Man kann aber das Ganze ja auch umdrehen und sagen, wenn es einen Gott gibt, der uns erschaffen hat, dann passt das doch zu der Tatsache, die uns die Sozialanthropologie sagt, dass der Mensch scheinbar immer irgendwie nach Sinn fragt, dass er immer eine Vorstellung von Transzendenten, von Religion hat, dass er immer wieder das Gefühl hat, das, was ich hier auf der Welt erlebe, das reicht mir nicht. Wie der Philosoph Bertrand Russell, der selbst Atheist war, gesagt hat, mein Innerstes ist immer und ewig in so einem krassen Schmerzen. Also es ist ein ganz kurioser, ein wilder Schmerz. Ich suche immer nach etwas, was über diese Welt hinausgeht. Und das ist genau das, was uns die Soziologen sagen, dass wir das immer tun. Wenn wir von Gott gemacht sind, von einem Gott, der uns liebt und der Beziehung zu uns will, dann wäre es doch ganz logisch, dass er eine Ahnung von sich, von der Transzendenz in uns hineinlegt, sozusagen als Hinweis auf seine Existenz. Wenn wir für bedingungslose Liebe, für tiefen Sinn in der Beziehung zu Gott gemacht sind, dann ist es doch ganz logisch, dass diese Welt uns nicht reicht, weil wir eben für mehr gemacht sind. Es gibt noch weitere gute Indizien und gute Hinweise auf Gott und die kommen auch in den nächsten Folgen noch weiter vor, also bleibt dran. Richard Dawkins, Professor an der Universität in Oxford, sagt, die Existenz Gottes ist ungefähr so relevant wie die Existenz der Zahnfee. Und das stimmt, wenn es Gott nicht gibt. Aber auch da wird die Nicht-Existenz Gottes vorausgesetzt. Wenn es Gott doch gibt, dann glaube ich, ist das höchst relevant. Weil dann es einen Gott gibt, der Sehnsucht nach uns hat, der uns liebt, vor dem wir uns verantworten müssen. Und das hat doch krasse Auswirkungen auf das Leben. Und darum würde ich vorschlagen, dass wir uns in dieser wichtigen Frage danach, ob es Gott gibt, nicht von Vorurteilen oder Wunschvorstellungen leiten, sondern um der akademischen Glaubwürdigkeit selbst forschen und weitersuchen.
Das war die Folge Kopfknistern zur Frage, ob Gott Illusion ist. Ich hoffe, es hat deinen Kopf zum Knistern gebracht. Wenn du Fragen hast oder irgendwas loswerden möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail unter kopfknistern@pontisinstitut.org und folg uns sehr gerne auf Instagram und YouTube unter Pontis Institut. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao!